We now have breaking news.
Hallo zusammen, hier sind wir wieder, die Strategen, und wir haben wieder die heißesten News der letzten 2 Wochen für euch zusammengesammelt. Und wir, das sind der Dominik, das bin ich, und mit mir dabei ist der...
Mein Name ist nicht Barbara Ehlichmann, aber Stefan. Einen schönen guten Abend. Es ist wieder soweit. Ich freue mich sehr, dass wir euch die aktuellsten Strategie-Videospiel-News präsentieren können. Und wir haben da so ein paar Sachen auf dem Zettel und da gehen wir jetzt auch mal rein.
Das machen wir. Ohne Vorgequatsche, direkt zu den Fakten. Also, was ist passiert? Wir haben von Formel 1 Manager 2023, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal drüber berichtet. Ja. Hört es gerne nochmal nach, wenn ihr die langen Folgen auch hören wollt. Da gab es jetzt das Update 1.8, was die letzten Tage rauskam. Und das bringt ein paar Crash-Bereinigungen mit, ein paar Strecken, ja, wie soll man das nennen? Bugs, Slowdowns haben sie es genannt, okay. Also wo die Wagen unerklärlicherweise langsamer fahren mussten. Und das ist das Große, und deswegen wollte ich es auch unbedingt noch mit berücksichtigen. Es kommen die Fahrerdesigns von 2023 jetzt mit rein. Das war offensichtlich oder offenbar noch die alten,
ja. Genau,
bisher.
Was?
Oder zumindest nicht in Gänze. Das fand ich auch krass, nämlich wir hatten ja beim letzten Mal, als wir über Updates vom Formel 1 Manager gesprochen haben, schon gesagt, hey, jetzt ist er 2-3 Monate draußen, der erste Sale war schon da, und jetzt wird er langsam so, dass er sich auch wirklich unterscheidet zum ersten, ne? Also fertig wird, und das bestätigt einfach nur nochmal unsere Annahme von letztem Mal. Irgendwie scheint es gut zu sein, 3 Monate mal zu warten nach Release.
Was ich jetzt gerade kurios fand, weil mir kam spontan der Gedanke, mir ist der Preis immer noch nicht recht, aber warum ist das denn nicht in EA Play? Und also wir erinnern uns, EA Play ist quasi so ein EA-Abo. Es gibt also zwei Varianten, so ein Standard-Abo, das nennt sich EA Play, und dann gibt es das EA Play Pro-Abo, und in der Regel sind diese Spiele auch mit dabei, und ich gehe gerade so die Liste durch und denke mir so, wo ist denn der F1 Manager 23, und der ist da einfach gar nicht mit dabei, und dann frage ich mich, warum fehlt der denn einfach da?
Aber bei EA Play, da gehört er eigentlich auch nicht rein, der ist ja von Frontier.
Ah... Stimmt, das wird es natürlich erklären, ne? Das ist sehr kurios. Ja, gedanklich habe ich jetzt wiederum F1 23 mit dem Manager verbunden, und da war ich falsch abgebogen. Das ist aber auch kurios. Und weißt du, was mich noch mehr verwirrt hat? Die haben jetzt auch ein neues Rallye-Spiel rausgebracht, und das war ja vorher auch bei einem anderen Entwickler. Und jetzt hat EA das Ganze übernommen. Das ist verwirrend, oder? Die Lizenzen, wie sie immer hin und her wechseln. Aber stimmt, das macht natürlich Sinn. Aber ja, das Abo gibt es trotzdem von EA.
Wir haben ja Codemasters übernommen, aber das ist schon länger her, ne?
Das ist schon ein bisschen länger her, und Codemasters, die haben sich dann jetzt die Rallye-Lizenz, diese WRC-Lizenz gesichert und haben auch da einen neuen Titel rausgebracht. Vorher war das bei einem anderen Studio, die das vorher gemacht haben, und da war das vorherige Spiel Generations, das fand ich ganz cool, und die haben gewechselt. Ja, bei Formel 1 ist es so, stimmt, das teilt sich ja Frontier, nämlich den Manager-Part, und Electronic Arts hat ja dann F1 23 als Rennspiel. Genau, diesen Unterschied muss man machen. Deswegen, ich denke so, ich scroll da durch, und warum ist das denn nicht dabei? Und ich mich schon so gefreut, dann kann ich das ja doch mal spielen, aber Pustekuchen. Einfach Pustekuchen. Aber vielleicht probiere ich mal diese Testversion auf Steam. Ihr könnt ja, wenn ihr unter 2 Stunden spielt, könnt ihr ja das Spiel refunden. Bei Steam, das ist ja so eine, wie so eine Demo-Version im Prinzip. Vielleicht mache ich das einfach mal und guck mal, wie mir das ganze Spiel so liegt. Denn ich bin da ja, wie ihr wisst, eure Zuhörer der Strategen, in einem Mega-Struggle, was so dieses F1 Manager-Spiel. Vielleicht mache ich das mal, dann berichte ich euch beim nächsten Mal, wie ich es fand.
Gut. So, und dann haben wir einen offenen Brief an die Community, ein Entschuldigungsschreiben vom Mark Witten, das ist der Leiter der Unity-Dev-Sparte.
Oh ja.
gesehen. Wir haben beim letzten Mal berichtet, ihr erinnert euch, was war passiert. Unity, die mit die größte Engine, die es gibt, neben Unreal, die haben ein neues Pricing angekündigt für die Entwickler, die ihre Spiele mit der Unity Engine bauen. Und das hat es echt dick in sich gehabt. Ne? Wir machen noch mal einen ganz, ganz kurzen Recap. Bisher war es so, es gab 3 Preispläne für die Software. Das ging los mit dem Unity Personal. Das richtete sich vor allen Dingen so an Studenten und Hobby-Spiele-Entwickler.
Ja.
Dann gab es Unity Pro und Enterprise. Und die unterschieden sich natürlich vom Inhalt und vom Support, aber dann eben auch vom Preis. Und bisher war es so, dass die Software halt eine Lizenzgebühr hatte. Und wenn du die Software gekauft hast oder gemietet hast, dann hast du damit halt programmieren können und dann keine Zahlungen mehr gehabt
ja.
im Prinzip. Also das war ja, Unity kam ja damals raus als praktisch der faire Vorstoß Richtung Spieleentwicklung, dass das jetzt eben auch ohne große Kosten möglich ist. So war ja im Prinzip der Tenor. Und da dann kam...
Ich hätte da eine kurze Zwischenfrage.
Na klar.
Wie wurde es denn vorher jetzt finanziert?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Also im Prinzip mit Lizenzgebühren. Also du hast für diese Software hast du eine Gebühr bezahlt, so wie das halt normal ist. Okay. Das hast du entweder einmalig machen können oder pro Jahr, beziehungsweise genau. Grundsätzlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was es gekostet hat, ne? Aber müsste jetzt nochmal nachgucken, das ist ja öffentlich zugänglich. Aber ich meine, die Personal-Version, also die kleine Version, die hat so um die 100 bis 200 Euro gekostet. Und dann die größeren Versionen, Pro und Enterprise, die lagen so im 2.000, 3.000 Euro Bereich, so roundabout. Und das war im Prinzip die Lizenzgebühr dann für ein Jahr, die du damit hattest, bis zum nächsten Update dann wieder. Und Support, also Fragen, wie man mit der Software umgehen muss, etc., war da auch schon mit drin.
Ja, okay.
Aber das war ja halt wahrscheinlich ein großer Punkt bei den internen, warum das Ganze nicht aufging. Man sieht ja auch, Unity ist ja seit, ich glaube, 3 Jahren börsennotiert. Und der Börsenkurs ist ja extrem abgerauscht und kommt auch einfach nicht mehr wieder in die Puschen. Und dementsprechend, also was heißt extrem abgerauscht, ne? Man muss jetzt immer gucken, woher man kommt.
Ja, klar.
Der Ausgabepreis ist gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, aber nach dem Ausgabepreis war schon der erste Handelstag oder die erste Handelswoche schloss dann irgendwie bei 70 Euro oder 70 Dollar ab, roundabout. Und dann ging es während Corona, ging es nochmal richtig hoch und crashte dann. Und jetzt bewegt sich das mehr oder weniger so roundabout. Ich habe den Kurs jetzt nicht im Blick, aber bei grob 30, 35 Euro. Da pendelt das seit bestimmt schon einem Jahr eigentlich. Es ist volatil, ne? Es geht mal 10% hoch, mal 10% runter, aber im Wesentlichen ist es da. Und der große Faktor oder das große Problem, was sie halt haben, ist, dass sie nicht positiv bilanzieren. Ne? Also die Bilanzen, die sie rausbringen, sieht man immer, sie haben halt ein Cash-Problem. Und das wollten sie wahrscheinlich lösen. Oder was heißt wollten, mussten sie wahrscheinlich auch, weil sie auch Investoren haben, denen sie Rechenschaft schuldig sind. Und da hat man dann ein neues Pricing-Modell mal rausgehauen. Und das war so, dass sie gesagt haben, sie wollen eine Runtime-Fee einrichten. Und zwar haben sie gesagt, in dem kleinen Modell, also Personal, sollten, wenn das Spiel 200.000 Euro, nicht Euro, Dollar, Umsatz überschritten hat und 200.000 Installationen überschritten hat, dann soll pro Installation 20 Cent gezahlt werden von dem Entwickler. In den größeren Modellen waren das dann 15 Cent und der Cap war da irgendwie 1 Million Umsatz und 1 Million Installation. Und je größer das wurde, umso geringer war dann im Prinzip die Fee pro Installation. Aber es war ein Riesenaufreger im Markt. Also absolut. Es war wirklich brutal. Ne? Da haben sich wirklich alle zu Wort gemeldet und waren fassungslos. Ja. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so gravierend an, 20 Cent oder 10%. Und grundsätzlich ist das ja auch üblich, dass man mit Revenue Shares einhergeht. Ne? Also die anderen machen das seit Gang und Gäbe oder gerade jetzt auch im Plattformbereich ist das ein sehr, sehr gängiges Mittel der Wahl für die Business Cases. Aber hier ist es natürlich so, die ganze Chose barg mehrere Probleme gleich. Nämlich Installationen heißt letzten Endes, man überlege sich mal zu Hause, man hat einen PC, man hat ein Steam Deck, da hat man vielleicht gleich schon 2 Installationen, dann löscht man es mal und dann bringt man es wieder drauf, weil man irgendwie Plattenplatz oder Speicherplatz auf der Konsole, auf dem Steam Deck brauchte. Oder. Also man stellt sich einfach mal vor, man installiert so ein Spiel innerhalb von 2-3 Jahren 5-mal.
Ja, klar. Ist ja nicht unrealistisch.
Was jetzt nicht total unrealistisch ist, genau. Und dann hast du es vielleicht noch in irgendeinem Humble Bundle oder weiß Gott wo für 99 Cent oder sowas geschossen. Und dann zahlt der Entwickler schon drauf. Und das Problem, was noch dazu kam, ist, dass sie das nicht zukünftig machen wollten, sondern für alle, die noch aktiv im Preisplan sind. Also sprich, auch für alle Spiele, die draußen sind. Und das ist natürlich ein Kracher. Grundsätzlich konnten sie auch schlecht beantworten, wie es bei Demo-Versionen und bei Charity-Games und sowas aussieht.
Cloud-Gaming.
Ne? Cloud-Gaming hatten sie gesagt, ja, das ist gar kein Problem, das muss ja Microsoft zahlen.
Ach so.
Ich bin mir relativ sicher, ohne dass ich es weiß, dass sie die Rechnung aber auch nicht mit Microsoft gemacht haben.
Ja.
Und lange Rede, kurzer Sinn, es hat einen Shitstorm sondersgleichen gegeben und jeder hat sich drauf gestürzt. Einige Devs haben sogar schon gesagt, okay, das war's dann auf jeden Fall mit Unity zu arbeiten. Und da ist man dann zurückgerudert. Es ging, glaube ich, 2 oder 3 Tage, wo man gesagt hat, okay, verstanden, wir müssen ja nochmal nachdenken. Und dann ging es nochmal 2, 3 Tage. Und jetzt ist die Entschuldigung draußen mit einer Korrektur. So, und in dieser Korrektur, da hat man jetzt Folgendes lesen können. Also erstmal die Entschuldigung fand ich, die klang erstmal authentisch. Grundsätzlich will man jetzt so vorgehen. Man will bei dem Unity Personal bis 200.000 Euro Dollar Umsatz will man kostenlos bleiben, genauso wie bei dem ausgemachten Cap von 1 Million Umsatz und Menschen, die das nutzen bei der Pro- und Enterprise-Version. Und ab dann soll man ein Wahlrecht bekommen, ob man eben ein Revenue Share von 2,5% abgeben möchte oder das Ganze, wie gerade schon besprochen, pro installiertem neuen User. Also sprich, ein Mensch einmalig und nur die neuen User, die bei einem Rolling Ansatz, also man schaut sich im Prinzip an, die letzten 12 Monate über 1 Million oder über 200.000, je nachdem, welcher Price Plan du bist, und dann schlägt da das Price Cap zu. So, das ist im Prinzip aus meiner Sicht jetzt erstmal eine faire Sache. Die große Frage, die halt einfach bleibt, ist, was es an Vertrauen zerstört und aus meiner Sicht gibt es noch eine nächste Frage. Macht sich vielleicht irgendein anderer Player im Markt jetzt stark und denkt, das ist die Chance. Ich wollte sowieso schon eine Engine rausbringen oder habe sowieso schon eine Engine, die ich als Studio weiter monetarisieren möchte. Da gibt es ja einige, die eigene Engines haben. Ne? Ich habe da so im Hinterkopf Crytek, Ubisoft, Frontshare. Die haben alle eigene und auch große, bekannte, gute Engines. Ich bin mir relativ sicher, dass die nicht zuletzt deswegen auch einige eigene Engines haben, um sich eben nicht auf Änderungen verlassen zu müssen, beziehungsweise von Änderungen abhängig zu sein. Und die Frage ist, gibt es einen, der sich das jetzt zunutze macht und das monetarisiert, sich auch vorstellen kann? Oder gibt es vielleicht einen neuen am Markt, der sagt, okay, dann nehmen wir halt jetzt einfach mal ein bisschen Geld auf und bauen mal so ein Ding für die nächsten Monate, Jahre.
Ja, das ist mir auch sofort, das war auch sofort ein Gedanke, den ich hatte. Also wird da, wo ist jetzt der nächste Player, der genau in diese Kerbe reinschlägt und allein schon, ich meine, das hat ja erst langsam angefangen, so der ein oder andere hat einen offenen Brief dann veröffentlicht und dann kam ja irgendwie immer mehr und ja auch immer noch. Und auch viele, die ich, denen ich auch als Entwickler folge oder ein paar, die ich auch kenne, die dann wirklich auch gesagt haben, ja, wir stellen unsere Engine um und wir bleiben auch bei dieser Entscheidung, was dann in Richtung, was ist hier jetzt eigentlich mit Vertrauen geht. Das ist definitiv ein Thema und das beschäftigt viele. Und das waren jetzt auch krasse Tage der Ungewissheit. Man schreibt ja hier auch in diesem offenen Brief, in diesem Blog-Eintrag spricht er ja auch davon, wir hätten mit mehr von euch sprechen sollen. Ja, definitiv. Mhm. Und wir hätten mehr von eurem Feedback einbeziehen sollen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das jetzt zustande kam, aber das sind ja, das finde ich zum einen erstmal gut. Also, dass man sagt, pass mal auf hier, das tut mir leid, ist nicht so cool gelaufen und ja, das Feedback, dat, wir hätten das anders regeln müssen, definitiv, ja. Und ich gehe auch mit, dass er sagt, wir möchten in Zukunft auch wirklich unsere ganzen Ressourcen auch hier weiter reinstecken und dafür brauchen wir Geld. Oder dafür brauchen wir vielleicht mehr oder eine Art der Monetarisierung. Man ist ja da hier schon ein bisschen offener geworden. Jetzt ist halt die Frage trotzdem, und das hast du jetzt in die Frage gestellt, wie entwickelt sich das weiter? Das ist definitiv spannend zu sehen, ob es vielleicht auch einige gibt, die sagen, ja, okay, das ist jetzt so dann etwas, womit ich leben kann, womit wir arbeiten können. Das wird sich ja über die nächsten Jahre zeigen, wie sich die Spiele dahingehend entwickeln und ob die, die auch bei dem Engine Change bleiben, wie da, wie das dann umgesetzt wird, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Aber vor allem würde ich gerne sehen, was die anderen machen jetzt im Zuge dessen und als Reaktion natürlich auch hier auf Mark Wittens Veröffentlichung.
Genau. Also das Ding ist halt, ne, ich, wenn ich so in die Spekulation reingehen soll, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass da jetzt wirklich was passiert, groß am Markt in den nächsten ein, zwei Jahren. Weil das Ding ist halt, ne, sowas ist auch nicht einfach zu bauen. Das machst du nicht mal eben so. Das sind ja schon Riesenkonstruktionen, die da gebaut sind und vor allen Dingen, die auch kontinuierlich geupdatet werden. Und grundsätzlich könntest du jetzt jemand sein, der schon sowas in der Schublade hat und selber nutzt und jetzt im Prinzip sagt, okay, bisher hat sich das nicht gelohnt, rauszugehen, solange es halt einen am Markt gibt, der das mehr oder weniger zum Kampfpreis anbietet oder so anbietet, dass sich das einfach überhaupt nicht rechnet. Weil Unity hat sich das Geld wahrscheinlich eher von anderer Seite reingeholt als von den Spieleentwicklern. Aber die Rechnung geht eben oder ging eben nicht auf. Ne? Und da ist dann eben auch genau die Frage, wie kann sich das für jemand anders dann rechnen? Und das könnte sich jetzt vielleicht ein Stück weit ändern. Und ich denke da vor allen Dingen eben an die, die so ein Ding eben ohnehin unterhalten. Und da jetzt im Prinzip die Möglichkeit hätten, auch in so eine Art Revenue Share mit reinzugehen. Natürlich birgt das auch die Risiken oder die Problematiken, dass wenn man sowas anbietet, dann muss natürlich auch eine andere Art von Support gewährleisten und. Bringt dann auch wieder Folgekosten mit sich. Also ich bin da verhalten optimistisch, aber ja, gucken wir mal.
Ja, ich bin da absolut überhaupt gar kein Profi, was dieses Thema angeht oder aus der anderen Sichtweise kein Profi. Würde mich natürlich interessieren, wenn jemand zuhört und darüber sprechen möchte, gerne. Aber ja, ich beobachte das Ganze natürlich interessiert und schauen wir mal. Aber du weißt da natürlich auch oder du kannst das natürlich nochmal auf andere Art und Weise einschätzen, deswegen...
Ja, also grundsätzlich, ne, wir waren ja viel in Kontakt mit Entwicklern und haben uns dann natürlich auch mit den Unity Assets auseinandergesetzt und mit Unity selber habe ich auch schon oft über verschiedene Themen gesprochen. Grundsätzlich weiß ich da natürlich schon ein bisschen was, aber und ich weiß auch, dass einige Entwickler auch gesagt haben, ja, sie setzen da eben drauf und das jetzt umzustellen auf eine andere Engine. Das ist genauso ein K.O.-Kriterium im Prinzip. Ne? Also insofern, ja, ich glaube nicht, dass sich jetzt mittelfristig, wenn sich jetzt diese erste Schockwelle da so ein bisschen gelegt hat, super viel ändert. Dennoch ist es eine interessante Geschichte, was jetzt eben passieren könnte.
Also dann eher für zukünftige Entwicklungen, bei einigen zumindest eine Option. Oder halt, falls jemand um die Ecke kommen würde und dann einen Umstieg bietet, der halt nicht zu, im Vergleich dann zu aufwendig wäre, dass es sich dann wiederum nicht finanziell lohnen würde.
Genau. Ja, was wir machen können ist, wenn wir jetzt gleich zu den Releases kommen, es gibt ja ein paar Ankündigungen beziehungsweise auch ein paar feste Daten schon. Wir sprechen ja bald über CyberTD, ne? Clockwork Origins. Das ist ein neues Tower Defense Spiel, was ja diese Woche, Ende dieser Woche, den Release-Tag hat. Und da haben wir schon den Daniel eingeladen in unserem Podcast und mit dem können wir auch mal drüber sprechen. Ja. Der baut nämlich seine Spiele in Unity. Lass mal hören, was der dazu sagt.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass sie aber am Anfang auch eine eigene Engine benutzt haben und dann aber gewechselt sind. Also ich glaube, das ist nochmal interessant zu sehen oder da nochmal nachzuhorchen, wie denn diese Story gelaufen ist, weil die hatten nämlich, soweit ich weiß oder mich erinnere, er hat mir das erzählt. Tut mir leid, Daniel, falls ich das jetzt nicht mehr richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, dass Clockwork Origins erst eine eigene Engine hatte und dann gewechselt ist.
Okay, das fände ich dann spannend, wenn das wirklich so ist. Also ich weiß nur, dass die drei Spiele, die ich von denen kenne, alle auf Unity basieren. Ach, was mich übrigens da gerade noch überrascht hat, jetzt fällt es mir nämlich auch noch mal ein, was sich geändert hat. In dem kleinen Preismodell bei Unity, da muss man jetzt den Splash-Screen, den sogenannten,
oh ja,
nicht mehr einbinden. Also stimmt. Sprich, dieses Made with Unity, was da bei allen Spielen dann erstmal reinploppt, wenn man es anmalt.
Ja, das war ja irgendwie, ich weiß gar nicht auch warum. Ich glaube, weil viele auch so einen Trash-Gedanken hatten beim Thema, oh, das ist ja mit Unity gemacht, das Spiel ist ja gar nicht mal so gut. Das habe ich öfter mal gelesen, aber ist das jetzt wirklich so ein Ding gewesen, wo sich Entwickler Gedanken gemacht haben, oh nein, ich möchte auf jeden Fall diesen Splash-Screen nicht drin haben, weil die Leute könnten denken, dass mein Spiel qualitativ eben nicht gut ist?
Ja, ich glaube, wenn dann eher umgekehrt, nämlich wie du sagst, ne, bei dem kleinen Thema, bei dem Personal, was sich an Studenten und kleine Indie-Studios richtet, da muss es nicht mehr eingebunden werden. Und da könnte es dann eben genau so ein Qualitätsding seitens Unity sein. Okay. Weil was ich mir auch überlegt habe, ist, warum, was hätten die davon, das jetzt rauszunehmen? Weil das ist ja schon auf jeden Fall eine Botschaft und das kann ja auch ein Qualitäts Premium-Punkt sein, ne? Weil viele Spiele, die groß sind, wir erinnern uns an City Skylines und jetzt auch City Skylines 2, was ja auch jetzt bald rauskommt, basiert auch auf Unity. Nun ja.
Sehr spannend auf jeden Fall.
Total. Kommen wir zu den Ankündigungen. Lassen wir die Katze doch direkt mal aus dem Sack. Wir hatten ja auf unserem Twitter-Kanal schon mal überrascht gesehen, dass Paradox was Neues angekündigt hat und auf ihrem Twitter-Kanal, da ist seit Tagen und Wochen, geht da so ein bisschen ein Spannungsbogen hoch, also von ihren verschiedenen Accounts der Spiele twittern sie, xen sie, oder wie sagt man denn jetzt mittlerweile?
Posten.
Schreiben sie, posten, genau. Schreiben sie mittlerweile, hier entsteht was Großes, hier kommt was und. Ne? Also die haben die Spannung dann so wirklich hochgehalten. Und jetzt ist es raus und es ist Millennia, ein neues 4X Grand Strategy Spiel, was sie angekündigt haben. Und man muss in rundenbasierten, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo man im Prinzip ein Volk aufbauen muss und zur Größe über verschiedene Epochen bringen muss.
Also sie schreiben hier über 10.000 Jahre Geschichte und von den Anfängen der Menschheit bis zu unseren möglichen Zukunftsverläufen. Also heißt sogar noch darüber hinaus, über die Gegenwart hinaus.
Genau.
Spannend.
Das sieht auch wirklich spannend aus. Also ich habe mir einen Trailer angeguckt und war da sehr, sehr positiv gestimmt. Es erinnerte mich so ein bisschen an ARA, weil das gerade noch neu ist, die Ankündigung, die wir auf der Gamescom von Microsoft gesehen haben. Vom Stil her erinnerte es mich auch ein bisschen an Civilization.
Ja, das
Interface. Weil du hast da auch so eine Hexagon-Optik, ja. Ne? Genau.
Total. Also Interface und genauso wie das Feld gestaltet ist, das war das Erste, was mir eingeht, das sieht aus wie Civilization.
Genau. Insofern, es bleibt spannend, aber reden wir doch mal über das Studio, was dahinter liegt. Das ist nämlich ein Studio, was noch relativ unbeschrieben ist. C-Prompt heißt das Ganze. Und die haben aktuell nur 3 Spiele in der Mache, aber noch keine Historie. Allerdings, die Menschen dahinter, das sind keine Unbeschriebenen. Ne?
Ja, das hat mich umgehauen, denn das wurde... wurde gegründet von Robert Femier, Ian M. Fisher und sogar der Veteran Art Director Brian Sousa ist mit dabei. Und natürlich, das muss euch etwas sagen, denn das sind Veteranen aus Spielen wie System Shock 2, Age of Mythology, Age of Empires 2, Orcs Must Die, der StarCraft-Serie, der Diablo-Serie und der Warcraft-Serie. Was ist denn da bitte alles vereint bei C-Prompt? Also das ist wirklich sehr vielversprechend. Und da haben mir die Ohren ein bisschen geschlackert, als ich das gehört habe.
Ja, definitiv. Also das sind wirklich sehr, sehr erfahrene, gute Leute, die da zusammengekommen sind. Und das klingt vielversprechend, auf jeden Fall. Und Paradox baut ja auch auf Marken und Spiele, die vielversprechend sind. Und die bauen da mit C-Prompt gleich ein Strategy-Franchise auf mit Millennia. Davon ist die Rede. Und das klingt noch mal spannender, finde ich. Also die sind da wirklich nicht nur so mal zusammengekommen im Sinne von versuchen wir es doch mal, sondern die haben schon einen großen Plan dahinter, so hört sich zumindest an.
Also ja, also man kann natürlich auch sagen, ja, da sind jetzt wirklich spannende, interessante Namen mit dabei. Was passiert denn jetzt hier? Kann man natürlich auch trotzdem nicht sagen. Auch wenn das schon sehr vielversprechend ist, das sind Menschen, die wissen, was sie da tun. Kann natürlich alles heißen oder auch nichts. Trotzdem aber so die Prämisse hier, es hört sich alles sehr interessant an. Es ist wieder mal, ich habe ja eine offene Liebe für 4X-Spiele. Dann ist es auch noch rundenbasiert. Es sieht auch ein bisschen bekannt aus. Also holt mich so oder so ab. Ne? Also ihr müsst euch nicht groß umgewöhnen, was so Interface angeht. Die Optik ist bekannt. Also so auch der Kartenaufbau, die Minimap, das ist alles so etwas, wo man sich schon drin wohlfühlen kann. Also auch der Einstieg relativ easy möglicherweise gestaltet ist. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, da hat es schon mal einen Win. Dann, was als Geschichte transportiert wird und wohin die Reise geht, hört sich auch sehr interessant an und auch dann natürlich mit Blick auf, welche Zukunftsszenarien denn da kommen mögen, wie kann man das denn dann selbst gestalten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt wird dann wieder Interaktion sein. Das ist ja immer bei diesen Spielen so. Was ist denn jetzt mit Diplomatie? Wie ist die Interaktion? Wie ist das mit den Völkern? Also nicht nur Forschung und so, sondern wirklich auch so diese tiefergehende Themen. Das ist für mich immer noch bei vielen ein großes Problem und vielleicht auch gar nicht so weit entwickelt. Ich bin gespannt, wie Millennia das umsetzen wird, denn wenn wir anschauen, die haben an StarCraft mitgearbeitet, Diablo, Warcraft. Also sie wissen also, wie Geschichten erzählt werden. Das ist schon mal sehr vielversprechend, auch mit Blick auf Millennia. Aber was die tiefergehenden Mechaniken angeht, das sind Leute, die haben Age of Empires begleitet, die Serie, Mythology 2, 3, den ersten Teil. Also das kennen die, die wissen, was man da machen muss. Also ich bin wirklich sehr hyped, was Millennia angeht. Und das Ding ist sofort auf meine Wunschliste gelandet.
Apropos Wunschliste, das ist angekündigt für 2024 auf Steam, also PC. Und so wie ich die Bilder sehe, scheint mir das auch erstmal ein Spiel zu sein, was nicht so sehr schnell auf Konsole, wenn überhaupt auf Konsole kommt. Leider, leider. Also ich hatte ja wirklich gedacht, dass eigentlich mehr oder weniger zukünftig alle großen Strategiespiele-Brands den Schritt gehen, weil die Konsolen mittlerweile ja eben auch im Strategiebereich extrem erfolgreich sind. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, was die Statistiken angeht, ja auch auf dem Vormarsch sind. Also das geht weiter, auch im Strategiebereich eben. Insofern schade hier, aber let's see, vielleicht passiert da ja noch was. Grundsätzlich, wenn du jetzt mal vergleichst mit ARA, worauf bist du gehypter? Was findest du spannender?
Oh, boah, das ist eine schwierige, das ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube, aber ein bisschen noch mehr auf ARA. Also was ich jetzt sehe, Millennia ist für mich wie so ein nach Hause kommen. Ne? Es ist alles schon so ein bisschen bekannt, es ist alles schon so ein bisschen, also ich würde mich da fast schon ich würde mich sehr wohl und zurechtfinden. Aber ich mag ja auch Dinge, wo Neues zu entdecken. Und ARA ist für mich noch mehr was Neues. Es ist noch mehr optischer. Und ich finde auch, es ist, zumindest was man bis jetzt sehen kann, viel mehr Tiefe da drin und viel mehr Detail. Mhm. Und das fehlt mir maximal bei Millennia. Vielleicht haben sie es drin, aber bei ARA seht ihr, es sieht wirklich wunderschön aus. Es ist eine fantastische Optik. Ihr könnt da wirklich auch tief reingehen. Ich bin da, und von dem Faktor aus bin ich ein bisschen mehr gespannt, was ARA mir bietet. Mhm. Aber ich kenne halt auch Paradox, ne? Und ich mag, was die so machen. Genau, also da bin ich so hin und her gerissen zwischen den Xbox-Studios und Paradox.
Mir geht es genauso. Also rein vom Spiel her, da muss ich sagen, da freue ich mich eher auf ARA. Das finde ich inhaltlich, wie du sagst, noch spannender. Bei Millennia habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es zu sehr in Richtung Civilization geht, dann wäre es nicht so meins. Klar, wird es ein gutes Spiel dann, aber ja, ich glaube nicht so meins. Und wenn ich mir halt angucke, wer dahinter steht, da habe ich halt größeres Vertrauen in Paradox und die Spieleserie, die wir hier sehen bei Millennia. Insofern, ich sitze da auch im Moment noch zwischen den Stühlen.
Aber da sind wir gespannt. Ich könnte es dir wahrscheinlich sogar noch einfacher machen und du kannst zu 95% davon ausgehen, dass ARA eine Konsolenumsetzung bekommt, aber mindestens erstmal in die Cloud kommt und dann sowieso Controller-Support hat. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, die werden hier direkt Konsolen mitentwickeln. Und wie du sagtest, bei Millennia, das sieht aktuell absolut nicht so aus, als würde da ein Konsolen- oder Controller-Support geplant sein.
Ja, bleibt spannend.
Also ab auf die Wunschliste sowieso, ne? Also packt euch den Kram, den ihr euch so sammelt, oder auch so Spiele, wo ihr denkt so, kommt das irgendwann mal in Sale, immer auf die Wunschlisten packen. Weil dann kriegt ihr eine Benachrichtigung und dann braucht ihr nicht warten, bis wir euch informieren. Also Nein, das war falsch. Beides. Ihr müsst natürlich von uns informiert werden, zum einen. Aber wir können uns natürlich nicht immer einen Alarm geben, wenn irgendein Sale ist oder wenn das Spiel jetzt in einer Woche veröffentlicht wird. Deswegen, um da so ein bisschen auch auf dem Laufenden zu bleiben, macht das durchaus Sinn. Und natürlich Sichtbarkeit herzustellen, wenn es gerade um Indie-Spiele geht. Ne? Also Wunschlisten sind da genau, immer sehr, sehr, sehr wichtig.
Das hilft immer den Entwicklern. Ja, das hilft immer den Entwicklern, entweder bei Publishern zu finden, Investoren zu finden oder eben dann auch teilweise zu entscheiden, in welche Richtung und in welchem Umfang weiterentwickelt wird. Das wird nicht selten über Wishlist, Interesse und Community getan. Ja. So, dann haben wir noch eine andere Ankündigung und zwar Fantastic Haven von Piece of Cake Fabulous und Goblins Publishing.
Sehr, sehr, sehr cool.
Sagte mir auch relativ wenig. Ich habe es durch Zufall entdeckt und es ist ein von Zoo Tycoon inspirierter City-Builder mit fantastischen Kreaturen. Und Zoo Tycoon, das hat mich sehr interessiert. City-Builder noch mehr. Und dann fantastische Kreaturen dann in den Mix reinzubringen, finde ich auch extrem spannend. So vom ganzen Antlitz sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass es mir zu sehr in Richtung Cozy geht.
Ja, das stimmt.
Dann wäre es nämlich auch wieder nicht so meins. Aber schauen wir mal. Ist auch angekündigt für, ich glaube, 24, ne?
Ja, ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Interface. Das sieht mir auch sehr technisch aus, sehr als, weiß ich nicht, ist alles. Wenn ich schon überlege, so, also es wird wahrscheinlich ein Steam Deck auch nicht supporten, weil die Schrift einfach maximal klein ist. Und das Interface ist jetzt nicht etwas, was ich spannend finde, aber es ist von Goblins Publishing. Und Goblins Publishing, beziehungsweise deren Entwicklerstudio, die haben zum Beispiel Legend of Keepers gemacht. Und Legend of Keepers war zum Beispiel auch ein Stadia-Titel und war bei den Anfängen von Cloud Gaming ziemlich gut dabei und ich bin ein Fan von Legend of Keepers, ein tolles Game. Also ist so ein Roguelite, ist so auch ein rundenbasierter Kampf, ist 2D-Optik von der Seite gesehen, ist halt so eine Zeit waren ja diese Dungeon-Defender-Games, sind ja auch wie Pilze aus dem Boden gesprungen, so. Gibt zwar immer noch, aber nicht mehr so massiv, als es da so 2021 der Fall war. Und Legend of Keepers aber ein guter Vertreter. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, deswegen, also eigentlich Goblin Studios oder alles, was damit zu tun hat, die, das ist schon ganz cool, was sie machen. Dann Fantastic Haven, sagt es ja, das ist Piece of Cake Fabulous, ist der Entwickler hier, also namenstechnisch auf jeden Fall ein Match. aber von den Bildern bin ich noch nicht ganz so überzeugt. Ne? Also hier steht, ich finde den Text so ganz cool, ne? So stelle das magische Gleichgewicht wieder her, indem du bedrohte fantastische Kreaturen rettest. Errichte eine Zuflucht, um sie aufzunehmen. Erkunde Regionen, sorge dafür, dass sie benachbarte Völker und so weiter und so fort. Bin ich eigentlich schon ganz cool so. Aber wiederum Interface, ne? Also jedes Bild, was ich mir ja angucke, ich denke so, nein, warum? So die Aufmachung, ne, da könnte ich vielleicht noch mit klarkommen, so ein bisschen Spyro-like, ne? Aber.
Ja, genau, an Spyro musste ich auch denken. Und deswegen habe ich gesagt, da vielleicht ein bisschen zu sehr cozy.
Aber die Sequenzen sind auch ganz nice. Also irgendwie finde ich das. Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich mir wünsche, gibt's da schon eine Demo oder so? Nee, nur nicht. Also ab auf die Wunschliste, gucken, ob eine Demo kommt und dann mal reinspielen. Ne? So ist ja immer das Beste, wo man mal gucken kann, ob das, ob's einem liegt.
So ist das. Genau, das waren eigentlich schon die News, die ich auf der Liste hatte.
Ja.
Vielleicht schaffen wir es ja diesmal unter einer Stunde.
Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich bin aber noch, ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Wir führen ja keine virtuelle Strichliste, aber Synergy, hatten wir das schon behandelt? Das ist nämlich auch ein.
Ich glaube nicht.
Das ist nämlich auch ein interessanter Titel. Also Synergie, wie Synergie halt im Englischen gesprochen, Synergy. Und das ist nämlich auch eine postapokalyptische Wirtschaftssimulation, Strategie. Und das kommt nämlich im. Das dauert noch ein bisschen. bis es rauskommt im ersten Quartal 2024 und ist eben auch von Goblins Publishing. Ich hatte so das Erste, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe, war Futurama. Also so Optikstil, absolut 100% Futurama, auch so der Forschungsbaum, der sich aufmacht. Das sieht richtig cool aus. Und ihr habt dort eine Zivilisation auf einem euch nicht gerade wohlgesonnenen Planeten und ihr müsst halt, ne, es ist so Survival-like, ein Survival-City-Builder, ne, ihr kennt das, ihr müsst eure Stadt entwickeln und habt dann, da gibt es auch eine Weltkarte, also es gibt auch einen Fokus außerhalb der Stadt, die ihr da vor euch habt. Und ich finde, das hat ein sehr einzigartiges Look and Feel und das spricht mich wiederum an. Also ich glaube, auch da wird es schwierig, was Controller-Support angeht. Aber ich muss sagen, da bin ich doch, glaube ich, auch gewillt, mal Maus und Tastatur in die Hand zu nehmen und das mal anzuspielen. Auch die Sequenzen gefallen mir sehr. Ich kenne die Lightyear Studios nicht und ich weiß auch nicht, was die vorher gemacht haben. Aber ich habe jetzt gerade mal kurz reingeschaut. Ich sehe es gar nicht.
Rogue Lords, glaube ich.
Rogue Lords. Rogue Lords scheint auch von denen zu sein. Ja, ist ein Koop mit den Cyanid Studios. Das ist ein Fantasy-Roguelike. Okay, interessant. Habe ich zumindest schon mal von gehört. Also, die haben schon mal was gemacht. Und jetzt der nächste Titel wird eben Synergy als Survival City Builder. Und wenn ihr das noch nicht auf dem Zettel gehabt hat, packt euch das auch mal auf die Wunschliste. Das sieht ziemlich interessant aus.
Sieht spannend aus, ja.
Aber mehr habe ich im Moment auch nicht. Wir sehen ja in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem, wann ihr hier einschaltet, dann auch den Release von heiß erwarteten Titeln. Also da kommt ja sowieso noch was auf uns zu, aber so für heute habe ich jetzt auf dem Zettel nichts mehr.
Ja, sehr schön. Dann wollen wir es doch diesmal kurz halten, oder? Wir wollten ja die News an für sich mal kurz halten. Dann hätten wir das doch diesmal zumindest geschafft.
So, für euch dann also knapp 45 Minuten knackige Strategie-Videospiel-News von den Strategen. Wir sind für euch auf Social Media aktiv, als die Strategen auf wir sind, glaube ich, noch nicht. Wir müssten noch einen Blue Sky Account anlegen. Das schreibe ich mir mal auf dem Zettel. Ansonsten könnt ihr uns schlicht überall auch finden unter die Strategen, ob es bei X oder in Klammern Twitter ist oder bei Mastodon oder Instagram. Folgt uns doch gerne und hinterlasst uns auch Feedback. Ich weiß, es geht nicht auf jeder Plattform, auf die ihr uns hören könnt. Nicht jede Plattform, Podcast-Plattform unterstützt das, aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns doch eine Bewertung da lasst oder ein Follow oder auch ein kleines Review schreibt. Muss aber auch nicht, ne? Ist alles kann, nichts muss, aber es füttert den Algorithmus und das gibt auch eher kleineren Podcasts, wie wir es sind, gibt es ein bisschen Reichweite und Sichtbarkeit vor allem. Also vielen Dank dafür. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag.
Tschüss zusammen.
Ciao.